Wie kann die Performance von Batterien optimiert werden? Wir sprechen hier in diesem Podcast ganz häufig über die Zellchemie und was da möglich ist. Heute sprechen wir mal über die Leistungselektronik. Da geht nämlich tatsächlich auch sehr, sehr viel. Heimspeicher in Häusern speichern ja Gleichstrom. Um den Strom dann im Haus nutzen zu können, brauchen wir aber Wechselstrom. Die Umwandlung dafür übernimmt der Wechselrichter. Und wir stellen heute drei deutsche Firmen vor, die dieses Konzept des klassischen Wechselrichters völlig neu gedacht haben und damit die Lebensdauer deutlich erhöhen wollen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast mit Patrick und Daniel im Studio.
Ja, liebes Publikum, wir sprechen heute endlich mal über die Leistungselektronik von Batterien von E-Autos. Und dafür haben wir den Top-Gast hier im Podcast. Hallo, Professor Dr. Marc Hiller.
Ja, hallo.
Sie sind Professor für leistungselektronische Systeme am Elektrotechnischen Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Da kennen wir schon jemanden, Ihren Kollegen Professor Martin Doppelbauer.
Richtig, ja. Der Martin ist mein Kollege hier am Elektrotechnischen Institut und wir haben uns die Fachgebiete aufgeteilt. Er ist mehr für die elektrischen Maschinen, ganz speziell auch für die Anwendung für elektrische Fahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge zuständig. Und mein Teil ist, wie gesagt, auf dem Gebiet der Leistungselektronik.
Wir fangen mal ganz vorne an und zwar mit dem, ja, sozusagen 1x1 der Elektrotechnik. Herr Hiller, wie unterscheiden sich denn Gleichstrom und Wechselstrom und welche Geräte nutzen denn welchen Strom?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch aktuell ein ganz großes Thema mit wie verteilen wir Energie? Also ganz grundsätzlich, es gibt sehr viele Speicher zum Beispiel, eine Batterie, das ist natürlich DC. Da gibt es eine Plus- und Minus-Klemme, das ist eindeutig DC. Elektrolyseure zum Beispiel, mit denen ich Wasserstoff produziere, ist auch DC, Plus und Minus. Eine PV-Anlage, PV-Zellen, auch Plus und Minus, alles DC. Eine elektrische Maschine zum Beispiel, die dreht sich, da brauche ich ein Drehfeld, das ist Wechselstrom. Da brauche ich eine Wechselspannung, um eben dann die Wechselströme einspeisen zu können in die Maschine, damit ich ein rotierendes Magnetfeld habe, damit die Maschine letzten Endes dreht. Unser elektrisches Netz ist auch Wechselspannung. Was wir so aus der Steckdose kennen, ist einphasige Wechselspannung, 230 Volt, 50 Hertz, also eine sinusförmige Spannung. Das Gleiche gibt es auch dreiphasig, dann drei phasenversetzte Sinusspannungen. Und das ist eben die ganze Energieversorgung, die wir haben, das Stromnetz. Das ist heutzutage fast zu 100% eben AC-basiert. Wenn man sich fragt, warum ist das so? Naja, weil es relativ einfach ist, einfach in der Umsetzung, einfach im Betrieb und vor allem, weil man wenn man Wechselspannung verwendet, Transformatoren verwenden kann, mit denen man die Spannungsebene einfach ändern kann. Das ist ein wesentlicher Vorteil der Wechselspannung und deswegen ist das auch so weit verbreitet, eben in der Energieversorgung bis hin zum Endverbraucher. Meistens ist es sogar so, dass wenn ich jetzt hier Gerätschaften angucke, wie zum Beispiel mein Ladegerät hier fürs Laptop oder fürs Handy, da kommt Wechselspannung rein. Die brauche ich aber eigentlich gar nicht. Das Erste, was man meistens macht, ich richte das gleich. Das heißt, ich mache aus der Wechselspannung eine Gleichspannung und verarbeite die dann weiter, so dass ich verschiedene Dinge damit eben machen kann, laden kann, betreiben kann und so weiter. Also das meiste wird tatsächlich sofort wieder in Gleichspannung umgewandelt.
Dann erklären Sie uns doch erstmal diese Begriffe, die da so drumherum schwirren. Was ist denn ein Inverter? Das haben wir hier auch im Podcast schon mehrere Male erklären lassen. Inverter, Wechselrichter, jetzt Gleichrichter. Wir wissen, das alles hängt irgendwo an diesem Elektroauto. Können Sie das bitte nochmal kurz erklären für alle diejenigen Hörer, die jetzt neu sind oder die es schlichtweg noch nicht wissen?
Grundsätzlich kann man sagen, ein Gleichrichter ist in der Regel ein leistungselektronisches Stellglied, also ein Stromrichter, ganz allgemein, Stromrichter ist so der Überbegriff, der aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung macht. Also er richtet etwas gleich. Das ist ein Gleichrichter. Ein Wechselrichter, der macht genau das Gegenteil. Der macht aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung. Das heißt also, wenn ich beim batterieelektrischen Fahrzeug bleibe, habe ich eine Batterie, das ist eine Gleichspannung, und ich habe einen Motor, der braucht eine Wechselspannung, dazwischen sitzt ein Wechselrichter. So heißt der normalerweise. Und der englische Begriff dafür ist Inverter. Das ist nichts anderes. Das wird auch bei uns dann im deutschen Sprachgebrauch oft verwendet, aber ein Inverter und ein Wechselrichter ist aus meiner Sicht genau das Gleiche. Und dann gibt es noch einen Umrichter. Das ist ein Gerät in der Regel, das heißt dann auf Englisch Converter, der macht aus einer Wechselspannung eine Wechselspannung zum Beispiel. Das heißt also, da kommt eine Wechselspannung rein und da kommt eine andere Wechselspannung mit anderer Frequenz, mit anderer Spannung am anderen Ende raus. Das macht dann ein Umrichter. Also insofern, die Begriffe werden aber nicht immer völlig korrekt verwendet, weil beim Elektrofahrzeug zum Beispiel ist es ja so, wenn ich bremse, dann speise ich Energie vom Motor in die Batterie zurück. Da sage ich aber nicht, dass der Wechselrichter jetzt ein Gleichrichter geworden ist, nur weil sich die Energierichtung umdreht. Das ist immer noch ein Wechselrichter im allgemeinen Sprachgebrauch und hat sich deswegen auch so als Wechselrichter eben etabliert, weil die hauptsächliche Energierichtung ist das Fahren und der Wechsel richtet er eben von der DC auf die AC-Seite. Er kann aber auch das Gleiche in die andere Richtung tun.
Wo Sie es schon sagen, der Inverter, der ist das Zwischenspiel zwischen Elektromotor und der Batterie. Jetzt haben wir noch den DC-DC-Wandler im Auto und vor allem auch den Onboard-Charger. Und dafür haben wir mal eine Hörerfrage für Sie, Herr Hiller. Hier fragt Simon Schindel auf YouTube: Mir ist die Rolle von Onboard-Charger und Inverter nicht klar. Wieso kann denn eigentlich die AC-DC-Konvertierung des Onboard-Chargers nicht durch den Inverter übernommen werden? Wie beim Rekuperieren auch, fragt er.
Das ist prinzipiell möglich. Nur in der Regel sind das separate Geräte und vor allem so ein Onboard-Charger ist noch dazu potenzial getrennt. Das heißt, da ist ein Trafo drin, der die Netzspannung, also das ist ja das, was wo unsere Wallbox dranhängt, in eine oder Potential trennt, das heißt galvanisch trennt über einen Transformator. Das hat Sicherheitsaspekte eben von der Batterie im Fahrzeug. Und das bedingt dann eben auch, dass man unterschiedliche Spannungen, Spannungsniveaus im Auto mit der gleichen Netzspannung dann eben letzten Endes auch betreiben kann. Das heißt also, sicherheitstechnisch und funktional stellt dieser Onboard-Charger dann eine sehr viel bessere Trennung zwischen dem Netz und dem Fahrzeug, sprich der Fahrzeugbatterie, dar. Und das hätte man eben nicht, wenn man nur den Wechselrichter als Gleichrichter dann eingesetzt des Fahrzeugs verwenden würde. Deswegen haben die Fahrzeuge in der Regel einen Onboard-Charger.
Wieder was gelernt. Wir wollen ja heute über den Umrichter bzw. Wechselrichter hier im Podcast reden. Jetzt kommt noch eine letzte Frage von Ute Meier aus Österreich. Sie fragt: Wieso kann ich eigentlich nicht PV-Strom in Klammern DC direkt an mein Elektroauto anschließen, wie beim DC-DC-Laden?
Ja, prinzipiell geht das schon. Ich sage jetzt mal theoretisch geht das. Also das erste Problem ist erstmal, die Spannungsebenen passen in der Regel nicht zusammen. Das hängt ganz davon ab, wie viel PV-Module man hat. Ob man eine große Anlage hat, wo viele Module in Reihe geschaltet sind, oder nur eine kleine Anlage mit wenigen Modulen. Und das passt einfach in der Regel nicht zur Batteriespannung. Dazwischen braucht man einen DC-DC-Wandler. Und jetzt könnte man das relativ einfach machen, indem man ein abgestimmtes System hätte. Dann könnte man auch auf den Onboard-Charger verzichten im Fahrzeug. Aber das wäre dann natürlich eine Anwendung, die sehr speziell auf die jeweilige Anlage ausgerichtet wäre. Und insofern hat man hier eben die Konvention getroffen, dass man das Fahrzeug mit AC, also mit Wechselspannung, lädt. Das ist genormt. Da gibt es Standards und so weiter, Richtlinien dafür, die man einhalten muss. Das kann man leicht spezifizieren, sodass es auch von verschiedenen Herstellern dann eben möglich ist. Und auf der anderen Seite hat man PV. Und PV arbeitet dann eben auch so, dass es ins öffentliche Netz einspeist. Und da ist dann eben ein Wechselrichter, der diese DC-Spannung des PV-Systems wieder auf eine Wechselspannung umsetzt. Und dann eben von dort dieser Onboard-Charger dann eben gespeist wird. Es ginge direkt, aber es wäre nur in sehr, ja, wie soll ich sagen, speziellen Anwendungen möglich. Das ist also nichts, was für den allgemeinen Massenmarkt, sage ich jetzt mal, an der Stelle tauglich wäre, weil es eben zu viele Abhängigkeiten an der Stelle gibt.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Heimspeicher im Keller stehen. Und wie ist es denn jetzt, wie wandelt denn der Batteriewechselrichter den gespeicherten Gleichstrom dann wiederum in den Wechselstrom um? Und von welchen Wirkungsgraden reden wir denn da?
Also prinzipiell, was macht ein Wechselrichter? Er nimmt die Gleichspannung, die Batterie zur Verfügung stellt, und er hat die Aufgabe, daraus eine sinusförmige Spannung zu machen. Das ist das, was so ein Wechselrichter eben übernehmen muss. Und so ein Wechselrichter, ich weiß nicht, kann ja mal einen zeigen, wenn das passt. Das ist ein Wechselrichter, der hat oben zwei Anschlüsse. Das ist DC plus und minus und hier unten dreiphasig. Da kann ich jetzt einen dreiphasigen Netzanschluss dranhängen. Also 400 Volt könnte ich hier unten anschließen. Und man sieht hier, ich weiß nicht, man sieht hier diese silbernen Plättchen, das sind Silizium-Transistoren, 6 Stück davon. Und die sind dafür da, diese Gleichspannung in eine dreiphasige Wechselspannung umzuwandeln. Und was da prinzipiell passiert, ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt diese Gleichspannung und polt die immer um. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und das macht man mit einem gewissen Takt, sage ich jetzt mal, wie in der Musik, so, dass im Mittel über diesen Takt eine sinusförmige Spannung entsteht. Also wenn ich eine hohe Spannung haben will, dann mache ich lange Plus und ganz kurz Minus. Wenn ich eine negative Spannung haben will, mache ich lange Minus und ganz kurz Plus. Und in diesem Wechsel entsteht dann eine sinusförmige Ausgangsgröße. Und das ist im Prinzip das, was so ein Wechselrichter macht. Am Ausgang, das muss man dann dazu sagen, sitzt dann meist noch ein Filter. Ein Filter ist ein, ja, meistens relativ klobiges Teil, relativ groß, macht auch Verluste, bestehend aus Induktivitäten, Drosseln und Kapazitäten, die eben diese starken Fluktuationen, die ich ja durch dieses Umpolen produziere, sozusagen wieder glätten, so dass tatsächlich eine sinusförmige Größe entsteht.
Und von welchem Wirkungsgrad sprechen wir da jetzt mal so ungefähr, wenn man diese Gleichspannung in Wechselspannung konvertiert? Wie viel Prozent der Energie geht verloren?
Das hängt tatsächlich ganz davon ab, wie viel Mühe man sich gibt und wie viel Aufwand man spendiert. Ich würde mal sagen, es gibt alles zwischen 95 und 99,5%. Das ist ein relativ weiter Bereich. Das hängt davon ab, welche Halbleitertechnologie man verwendet, wie oft man diese Umschaltung macht zum Beispiel. Weil wenn ich oft umschalte, dann muss ich weniger filtern am Ausgang. Und es hängt ganz davon ab, welche Ziele ich damit verfolge. Muss es möglichst günstig sein, dann sind es vielleicht eher 95-96%. Wenn ich aber ein bisschen was investiere, auch in die Komponenten, die ich einsetze in so einem Wechselrichter, dann kann ich durchaus in den Bereich von 99% kommen. Das spricht heutzutage mit den verfügbaren Technologien nichts dagegen. Ist generell auch ein Trend, muss man sagen, weil, wie gesagt, diese Energie ja auch was kostet. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Da hat man da noch nicht so drauf geachtet. Aber mittlerweile kann man den Wirkungsgrad auch verkaufen, weil eben über den Lebenszyklus eines Produktes, also über die Nutzungsdauer, man ja eine ganze Menge Energie einspart. Und somit zahlen sich diese zusätzlichen Aufwände in der Regel auch aus. Also das ist immer ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt an der Stelle.
Ja, das hört sich sehr positiv an. Wie ist das denn? Gibt es trotzdem irgendwelche Schwachstellen, die so die klassischen Wechselrichter haben?
Also ich würde sagen, es sind keine wesentlichen Schwachstellen, die jetzt prinzipbedingt sind. Aus meiner Sicht sieht man das schon allein daran, dass sie so weit verbreitet sind und in allen Größen, Farben und Formen, sage ich jetzt mal etwas vereinfacht, verfügbar sind. Also da gibt es keine prinzipiellen Schwachstellen. Interessant wird es dann eben, wenn man sich das System anguckt. Also was will man mit so einem Wechselrichter machen? Habe ich PV auf der einen Seite? Habe ich eine Batterie? Was habe ich auf der Netzseite? Und in welchen Kombinationen will ich auch verschiedene Komponenten miteinander in einem System verbinden? Da wird dann interessant, wie ich diesen Wechselrichter auch tatsächlich ausführe. Aber Stand heute ist es immer noch so, dass diese Wechselrichter relativ klassisch aufgebaut sind und sich im Wesentlichen aber in den letzten Jahren aufgrund ihrer Komponenten, Halbleitertechnologie, das ist Stichwort Siliziumcarbid zum Beispiel, sehr stark weiterentwickelt und auch in ihrer Performance und in ihrer Effizienz auch sehr, sehr stark verbessert haben.
Kommen wir jetzt auf das eigentliche Thema dieser Podcast-Episode zu sprechen, und zwar der AC-AC-Konverter, also dieser Umrichter, die Sie vorhin schon mal beschrieben haben. Machen Sie da mal kurz den Unterschied nochmal zu den Invertern, zu den Wechselrichtern klar, die wir eben gerade thematisiert haben.
Das ist gar nicht so viel Unterschied erstmal, so ein AC-AC-Umrichter, also wenn ich AC auf der einen und AC auf der anderen Seite habe. Das sind einfach im Prinzip die Zusammenschaltung eines Gleichrichters und eines Wechselrichters. Das ist, der eine hat dann eine DC-Seite, also der eine, wenn ich jetzt das Netz auf der einen Seite habe, eine elektrische Maschine auf der anderen Seite, der eine richtet die Spannung gleich, das ist dann der Gleichrichter, und der andere wechselrichtet sie, das ist der Wechselrichter, und die treffen sich an einer DC-Schnittstelle, da hängen die dann zusammen, und beides zusammen ist dann ein Antriebsumrichter oder ein Umrichter an der Stelle.
Jetzt fragt sich natürlich das Publikum, Mensch, warum redet ihr denn eigentlich über Leistungselektronik? Jetzt kommen die Batterien ins Spiel. Batterien mit Multilevel-Umrichtern, da können Sie gleich nochmal drauf eingehen, was das genau bedeutet. Die sollen jetzt eine Erhöhung der Lebensdauer um 50-80% ermöglichen. Ja, Herr Heller, jetzt müssen Sie kurz mal uns abholen. Was sind Multilevel-Umrichter und wie schaffen die das jetzt, die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen?
Okay, das sind mehrere Schritte, glaube ich. Also erstmal der Begriff Multilevel-Umrichter. Der geistert durch die Leistungselektronik schon sehr, sehr lange. Und wenn Sie sich erinnern, was ich vorhin sagte, man hat eine Gleichspannung und polt die immer um. Plus, minus, plus, minus. Da entsteht natürlich, also die Freiheitsgrade sind nicht sehr groß. Ich habe zwei Ausgangszustände, entweder plus oder minus. Und jetzt kann man sich vorstellen, daraus eine sinusförmige Spannung zu bauen. Das geht. Ich habe die Filter erwähnt, die dafür notwendig sind, aber es ist relativ ungünstig erstmal. Und was ein Multilevel-Umrichter macht, ist, der nimmt diese Spannung, die ich habe, diese DC-Spannung, kann eine Batterie sein zum Beispiel, und der teilt die in kleine Stufen ein. Wie so Treppenstufen, kann man sagen. Also es sind verschiedene Spannungsstufen zugänglich sozusagen. Und jetzt kann man damit diesen Sinus, den man haben will, so treppenförmig aufbauen. Das heißt, man kommt an diese ideale sinusförmige Form, die ich eigentlich haben möchte, sehr viel besser ran, indem ich so einen Multilevel-Umrichter verwende. Das heißt also, die Schaltung wird erstmal relativ komplex im Vergleich zu diesem einfachen Wechselrichter, weil ich so viel Zwischenstufen habe. Es werden auch mehr Halbleiter dadurch, die ich da einbaue, wenn ich jetzt die auf dem Schaltplan zählen würde. Aber ich habe eben den Vorteil, dass ich die sinusförmige Spannung, sei es jetzt für einen Motor oder für ein Netz, bei einem Batteriewechselrichter ist es in der Regel das Netz, wenn ich das in ein Fahrzeug einbaue, ist es ein Motor, dass ich diese Spannung, die ich eigentlich haben möchte, sehr viel eleganter aus diesen einzelnen kleinen Spannungsstüfchen, sage ich jetzt mal, zusammensetzen kann. Das ist mal der grundsätzliche Vorteil eines solchen Multilevel-Wechselrichters.
Können Sie es trotzdem nochmal zusammenfassen? Was wäre denn das Ziel jetzt von so einem Multilevel-Umrichter generell? Also warum würde man auf die Idee kommen, diese Spannungskurven zu simulieren, anstatt sie wie bisher irgendwie über einen Inverter abzugreifen? Oder ich weiß gar nicht, ist sozusagen das Ersetzen dieses Inverters das Ziel? Fragezeichen?
Man ersetzt ihn nicht. Das darf man nicht verwechseln. Das ist immer noch ein Inverter. Das ist ein Multilevel-Inverter einfach. Das ist eine andere Schaltung, aber es ist immer noch ein Inverter. Und das Ziel ist tatsächlich, möglichst effizient zu werden in der Form, dass man diese Filterung auch kleiner macht, die ich hinterher brauche. Wenn ich das mit sehr, sehr kleinen Stufen mache und immer dem Sinus sehr, sehr feinen Stufen nachfahren kann, dann brauche ich am Ausgang keine Filter mehr. Und das reduziert den Aufwand, wie gesagt, auf dieser passiven Filterseite doch ganz enorm, zu Lasten eines größeren Aufwands, den ich auf der Halbleiterseite habe. Das heißt also, es ist immer, das eine wird ein bisschen komplexer, das andere wird besser. Und jetzt ist die Frage, wo ist so das Optimum, das ich eben erreichen kann und erreichen möchte. Aber prinzipiell ist es immer noch ein Wechselrichter oder Inverter. Da komme ich nicht dran vorbei, weil ich immer ja das Ziel habe, eine Gleichspannung, Batterie, eine Wechselspannung, Motor oder Netz zusammenbringen zu müssen.
Ja, das hört sich ja erstmal so auf den ersten Blick sehr verheißungsvoll an. Gleichzeitig haben Sie aber gerade gesagt, es werden deutlich mehr Halbleiter eingesetzt. Das klingt dann für mich so, als ob das auch deutlich kostenintensiver ist als die klassische Methode, oder?
Ja, da muss ich leider antworten wie ein Rechtsanwalt. Es kommt darauf an. Also da kommt es wirklich darauf an. Wenn man jetzt beim System Heimspeicher oder Batteriespeicher zum Beispiel bleibt, dann habe ich ja die Batterie. Die Batterie besteht aus vielen Zellen. Und die Zellen muss ich irgendwie in Reihe schalten, weil eine Zelle hat ja nur eine Spannung zwischen 3-4 Volt ungefähr und ich brauche aber ein paar 100 Volt letzten Endes. Und wenn ich das jetzt ganz klassisch mache, dass ich einfach viele Zellen in Reihe schalte, so wie das in den meisten Fahrzeugen auch ist, dann brauche ich ein Batteriemanagementsystem. Und dieses Batteriemanagementsystem sorgt eben dafür, dass meine Zellen einigermaßen gleichmäßig geladen werden und ich Unterschiede unter den Zellen dadurch eben ausgleichen kann. Weil ich ihn von außen, der Wechselrichter kennt diese einzelnen Zellen gar nicht normalerweise, Der kann die auch nicht unterschiedlich beanspruchen sozusagen. Er kann die Ladung, die er entnimmt oder zurückspeist, nicht auf einzelne Zellen ganz individuell verteilen. Er hat den Zugriff eigentlich nicht. Den Freiheitsgrad, den habe ich nicht. Das macht das Batteriemanagementsystem. Und wenn ich jetzt beide Welten miteinander verheirate, also wenn ich die Zellen direkt in diesen dann Multilevel-Umrichter einbaue, dann vereine ich sozusagen die Funktionalität eines Batteriemanagementsystems mit der eines Wechselrichters. Und dann wird es ein Gesamtsystem, bei dem ich dann tatsächlich auf der Batteriemanagementsystemseite auch was einsparen kann, aber natürlich auf der Wechselrichterseite zusätzliche Aufwände habe. Man kann also sagen, diese Batterie oder diese, wie soll man sagen, diese batterieintegrierten Wechselrichter oder sind es wechselrichterintegrierte Batterien, da kann man sich jetzt überlegen, was einem besser passt, sind also sozusagen die Kombination des Wechselrichters mit einem sehr, und das ist auch ein Vorteil dieser Lösung aus meiner Sicht, einem sehr leistungsfähigen Batteriemanagementsystem. Diese Funktionalität bekomme ich einfach mit und die kann ich dann natürlich im Betrieb eines solchen Batteriespeichers auch nutzen. Und daher kommen häufig eben auch die Aussagen oder die Überlegungen, dass der Batteriespeicher einfach länger hält, weil ich ihn eben sehr viel individueller, zellindividueller betreiben kann und ich so dafür sorgen kann, dass nicht einzelne Zellen irgendwie da weg überlastet werden, davonlaufen. Ich habe es auch im Griff, weil ich die Spannungen alle messen kann und ich kann während des Betriebs diese Freiheitsgrade nutzen, um eben einzelne Speicherzellen, Speicherteile zu entlasten und dann komme ich eben am Ende des Tages auch zu möglichen längeren Lebensdauern, die ich damit erreichen kann.
Liebes Publikum, wir hatten das schon im Intro angekündigt, dass wir uns heute mal drei kleinere Firmen aus Deutschland rausgepickt haben, die genau mit diesem Multilevel-Umrichter arbeiten. Und die wollen wir Ihnen heute mal vorstellen und auch von Professor Hiller einordnen lassen. Ja, die erste Firma ist Power and Energy, P&E aus Kassel. Und die hat so einen Multilevel-Umrichter entwickelt. Und da schreibt sie auf ihrer Webseite, ich lese mal vor, der Einsatz kompakter und effizienter Leistungselektronik auf Zellebene hat das Potenzial, Energieverluste um bis zu 90% zu reduzieren. Ja, können Sie das bitte mal ganz kurz vorstellen, das Konzept? Sie haben sich das ja sicher vorher angeschaut, wie das, was die so vorstellen und vielleicht auch einordnen, ob Sie das für realistisch halten.
Also, das Konzept ist so, wie ich es gerade vorhin eingangs kurz skizziert habe. Bei P&E, soweit ich es kenne, gibt es eben Batteriezellen. Es sind keine kleinen Rundzellen, es sind schon größere prismatische Zellen. Und jede einzelne Batteriezelle kriegt einen eigenen kleinen Wechselrichter. Und der richtet diese Gleichspannung schon in eine Wechselspannung um. Und damit ich eine ausreichend große Wechselspannung erreiche, weil das sind natürlich nur ein paar Volt pro Zelle, damit ich eine ausreichend große Spannung erreichen kann, muss ich eben viele dieser Zellen plus integrierten Wechselrichter in Reihe schalten. Und alle zusammen sind dann, wenn ich von außen an den Klemmen gucke, ein Multilevel-Umrichter mit in den einzelnen Zellen liegenden Batteriezellen. Und dadurch erreiche ich eben, dass ich eine sehr schön, wenn es als Heimspeicher zum Beispiel genutzt wird, als einphasiger Heimspeicher, das ist das, was mir bekannt ist, was es gibt, dass ich dann eben eine sehr schöne 230 Volt 50 Hertz Ausgangsspannung erzeugen kann, eben auf basierend die vielen kleinen Stufen, die ich jetzt eben hier mit diesen Zellen erreichen kann. Klingt erstmal wahnsinnig aufwendig, weil ich eben nicht nur einen großen Wechselrichter habe, sondern viele, viele, viele kleine. Das können Dutzende sein, die ich dafür brauche. Hängt eben von der Zellspannung ab, die ich haben möchte. Und man kann aber dadurch tatsächlich, je nachdem, mit was man das jetzt vergleicht, deutliche Effizienzgewinne, glaube ich, erreichen. Wobei natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, ist immer die Frage, mit was man sich vergleicht. Wenn man sich mit Standard, ich sage jetzt mal 0815 Wechselrichtern vergleicht, die es auch auf dem Markt mit Sicherheit gibt, dann sind schon deutliche Verbesserungen möglich an der Stelle, sodass man hier durchaus davon sprechen kann, dass man in gewissen Arbeitspunkten, das ist auch immer die Frage, welchen Arbeitspunkt betrachtet man, ist das kleine Leistung, ist es die große Leistung oder ist es irgendwo in der Mitte, jeder Wechselrichter hat dann seinen Sweet Spot, dass man aber in einzelnen Punkten 90% Verbesserungen erreichen kann, halte ich durchaus für realistisch. Wobei man sich nicht mit der letzten Generation Standardwechselrichter sozusagen an der Stelle aus meiner Sicht dann vergleicht. Da muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Aber es kann eine sehr, sehr effiziente Lösung sein. Da bin ich schon überzeugt von.
Für welche Anwendungsebene sehen Sie das so neben dem stationären Speicher noch als sinnvoll an?
Außer stationären Speichern, also ich hätte erst mal gesagt stationäre Speicher, wo ich es nicht für so sinnvoll halte, um ehrlich zu sein, das ist meine persönliche Meinung, das ist tatsächlich im Antriebsbereich, auch im Fahrzeugbereich, weil der Nachteil, der damit einhergeht, ist in der Regel, dass ich wirklich nur einen AC, also einen Wechselstromausgang habe. Also ich kann nur eine elektrische Maschine anschließen. Ich kann nicht zwei daran anschließen. Es gibt auch diese Möglichkeit, an dieser DC-Schiene, die ich habe, mehrere Komponenten zu vereinen. Die gibt es da nicht, weil diese DC-Schiene, die gibt es da an der Stelle nicht mehr. Das ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil bei den Heimanwendungen, weil häufig macht man es ja auch heutzutage schon so, um effizienter zu sein, dass man die PV mit der Batterie nur über einen DC-DC-Wandler entkoppelt, also nicht über die AC-Seite geht, sondern direkt über die DC-Seite diese beiden DC-Technologien miteinander koppelt. Und das geht bei diesen modulintegrierten Wechselrichtern nicht mehr, weil es diese DC-Seite, an die ich dann andere Dinge anschließen kann, schlichtweg nicht mehr gibt. Die steht dann nicht mehr zur Verfügung, sodass das in modulareren Systemen dann eben sehr schnell an seine Grenzen stößt. Das ist mehr so eine Standalone-Lösung für Speicher. Aber da hat es mit Sicherheit seine Berechtigung und kann, wie gesagt, auch zu sehr effizienten Lösungen führen an der Stelle. Wenn das kein Nachteil ist im System, dann sehe ich das durchaus sehr, sehr positiv und hat auf jeden Fall das Potenzial, da auch größere Verbreitung zu finden aus meiner Sicht.
Dann beschäftigen wir uns jetzt mit einem Bereich, den Sie gerade eher skeptisch beäugt haben, und zwar dem Automotive-Bereich. Sprechen wir über das Unternehmen Bavertis, heutzutage Pulsetrain. Die sind tatsächlich gekauft worden, haben wir gehört. Bei diesem Startup Bavertis, also ehemals Bavertis, da geht es eben um Batterien für Elektroautos. Die wollen dafür sorgen, dass der Onboard-Charger, das BMS und der Inverter eben komplett wegfallen und durch sogenannte Multi-Level Umrichter eine ganze Wechselstrombatterie, so haben Sie das bezeichnet, eben wegfällt. Was halten Sie von diesem Ansatz?
Das geht, man kann das tun. Also man kann das auch in ein Fahrzeug integrieren. Man kann auch mit dieser Wechselspannung, die ich erzeugen kann, auch variable Frequenzen, variable Spannungen erzeugen. Das ist eben das, was einen Elektromotor von dem Netz unterscheidet. Bei dem Netz habe ich immer eine konstante Netzspannung und ich habe immer die 50 Hertz bei uns. Bei einem Elektroantrieb in einem Fahrzeug habe ich eben ganz weiten Frequenzbereich. Das können mehrere hundert Hertz sein. Und auch die Spannung muss einstellbar sein. Das heißt, ich kann das tun. Aber wie ich gerade sagte, ich kann das nur für einen Motor machen. Viele Fahrzeugkonzepte haben mehrere Motoren. Vor allem bei größeren Fahrzeugen eben. Also das fällt komplett weg. Und dann ist wieder die Frage, setzt sich das tatsächlich durch? Weil es ist auch, also die Batterie und der Wechselrichter sind eine nicht voneinander zu trennende Einheit sozusagen. Das heißt, wenn jetzt auch ein Hersteller Batterie hier kauft oder selber macht und den Wechselrichter zukauft oder selber macht, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil diese Schnittstellen einfach sehr, sehr komplex sind. Das ist also ein Gerät. Man kann das nicht voneinander trennen hat dadurch eben gewisse Nachteile. Was diese Batteriewechselrichter tatsächlich als Vorteil haben, und da bin ich mir nicht sicher, inwieweit man das wirklich nutzen muss in so Standardfahrzeugen, ist, dass sie natürlich nicht so große Anforderungen an die Zellen selber stellen im Hinblick auf deren Symmetrie, also deren Selektivität der Eigenschaften, die sie haben. Da das BMS, wie gesagt, sehr viel leistungsfähiger ist, das Batteriemanagementsystem, kann man hier auch mit unterschiedlicheren Zellen sehr schön arbeiten. Also das ist möglich. Es ist allerdings fraglich, ob das in einem Massen-Automotive-Markt tatsächlich notwendig ist, weil die Stückzahlen da ohnehin so groß sind, dass man das normalerweise sehr gut im Griff hat. Deswegen sehe ich eher das Potenzial eben im Bereich speziellerer Anwendungen, kleinerer Serien, wo diese Systeme dann tatsächlich auch zum Einsatz kommen könnten und vielleicht auch Vorteile haben in der einen oder anderen Anwendung gegenüber den klassischen konventionellen Systemen. Prinzipiell ist aber beides möglich. Es ist nur die Frage, wie man das kostenmäßig hinbekommt und wie dann auch das System-Setup mit den ganzen Playern, die da beteiligt sind, eben abläuft. Die Frage ist, ob man es da leicht eindesignen kann, weil es schon ein sehr viel komplexeres und nicht so modular aufgebautes System ist aus meiner Sicht.
Aber Sie haben ja gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, auf den ich gerne noch mal ein bisschen näher eingehen würde. Was passiert denn ganz konkret mit jetzt beispielsweise ausgefallenen Zellen oder Zellen, denen es vielleicht irgendwie gerade nicht so gut geht oder sowas? Was kann mit diesem System da passieren, was vielleicht ein Vorteil dann wäre?
Das ist ein sehr mächtiges Batteriemanagementsystem. Das heißt, ich kann die Leistung, die ich entnehme oder einspeise, sehr individuell auf die einzelnen Zellen verteilen. Das heißt auch, dass ich einzelne Zellen völlig rausschalten kann. Ich muss die überhaupt nicht mehr benutzen. Und wenn ich genug andere Zellen habe, dann merke ich das während des Betriebs auch nicht. Dann habe ich Redundanz geschaffen und kann einzelne Zellen, wie gesagt, spazieren fahren. Ich muss die nicht mehr bestromen und kann sie sozusagen, wenn ich feststelle, dass sie in einem gefährlichen oder besorgniserregenden Zustand sein könnten, kann ich sie, wie gesagt, rausnehmen, kann das dann warten, kann die Zellen tauschen, wenn das System so ausgeführt ist. Und das ist ein echter Vorteil von diesen Systemen. Also das heißt, wenn ich einen Fehler feststelle, kann ich dafür sorgen, dass hier diese Zellen dann geschont werden und nicht mehr weiter betrieben werden müssen. Das gilt aber für alle Konzepte, weil ich so viele Freiheitsgrade habe, dass ich immer diesen Joker sozusagen ziehen kann und einzelne Zellen, auch mehrere, wenn ich genug eingebaut habe, eben schonen kann, was dann dazu führt, dass ich trotzdem weiterfahren kann. Klar, mit ein bisschen reduzierter Kapazität. Das ist klar, es fehlt mir ein bisschen was, aber trotzdem mit einer sehr viel größeren Sicherheit an der Stelle unterwegs sein kann.
Also es kommt aber trotzdem mir jetzt ein bisschen schwierig vor. Wir reden über ein neues System. Alle dieser Zellen müssen sowohl in Reihe als auch irgendwie parallel geschaltet sein. Jeder dieser Zelle braucht einen eigenen Wechselrichter, der ja auch irgendwie ausfallen kann. Das heißt, Software übernimmt da eine Riesenrolle. Das macht man dann wahrscheinlich, um andere Komponenten zu ersetzen. Haben Sie irgendwelche Zahlen für uns, wie diese Multilevel-Umrichter sozusagen sich in puncto Kosten oder eben Lebensdauer für die Zellen oder auch Performance sich ausdrückt?
Also Zahlen habe ich leider keine. Also gerade was Kosten angeht, habe ich leider keine Zahlen. Also ich vermute, ich kann nur vermuten, diese Systeme sind zumindest Stand heute, nehme ich an, etwas teurer als Standardkomponenten. Gerade wenn ich jetzt ans Fahrzeug zum Beispiel denke, da habe ich eine Batterie, ich habe ein Batteriemanagementsystem und ich habe einen Wechselrichter für die elektrische Maschine. Diese Filtergeschichte, die ich vorhin sagte, bei den Netzwechselrichtern, die ich brauche, um aus dem getakteten Plus-Minus-Spannungen wieder eine sinusförmige Spannung zu machen, dieses Filterargument fällt in Fahrzeugen zum Beispiel weg. Warum fällt das weg? Das fällt weg, weil der Elektromotor in dem Fahrzeug damit einfach zurechtkommt. Der ist so gebaut, dass er das kann, dass er das aushält, von der Isolation her und so weiter, das kann der. Also dieser Vorteil fällt sozusagen weg, sodass ich vermute, dass vor allem im Fahrzeugbereich die Standardlösungen schon noch einen deutlichen Kostenvorteil haben, meiner Einschätzung nach. Zusätzlich, wie Sie schon sagen, spielt da auch die Software, die Komplexität eine Rolle. Und da sind doch diese Multilevel-Umrichter wesentlich komplexer aufgebaut, eben weil sie sagen, wie Sie richtig sagen, jede Zelle einen eigenen Wechselrichter hat. Ich muss mit diesem Wechselrichter kommunizieren. Ich muss ihn mit Energie versorgen. Das ist alles notwendig. Und die Kommunikation auch ist ein wichtiger Punkt. Wie kommuniziere ich mit all diesen kleinen Wechselrichtern? Und das geht dann irgendwann alles auch ins Geld, sodass ich eben vermute, dass diese einfachen Systeme kostenmäßig auf jeden Fall deutlich günstiger sind. Wenn wir jetzt wieder weg von Barvertis gehen in Richtung P&E, dann, wie gesagt, habe ich zusätzliche Vorteile im System, wegfallende Filter in der Netzanwendung als Batteriewechselrichter. Gleichzeitig sind diese Systeme natürlich auch erstmal aufwendiger, aber ich denke, da kann man diese Nachteile, die man hat, durch diese höhere Komplexität einfacher kompensieren. Ein wichtiger Vorteil, der auch noch hinzukommt bei diesen Netzanwendungen, ist, dass tatsächlich auch die Zellen vielleicht günstiger werden können. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil sie eben nicht so sehr selektiert sein müssen. Das heißt, ich kann auch Zellen nehmen, die größere Abweichung voneinander haben. Die sind dann vielleicht auch ein bisschen günstiger im Preis. Und ich kann sie dann trotzdem in so einem Wechselrichter einsetzen, weil es auf diese Werte gar nicht so ankommt. Die müssen nicht alle gleich sein, weil sie ja nicht alle direkt in Reihe geschaltet werden müssen. Das heißt also, da habe ich vielleicht auch wieder Kostenvorteile. Und zusätzlich, wie wir schon sagten, sind sie sehr effizient. Und das ist vielleicht auch ein Argument, weswegen höhere Preise durchaus gerechtfertigt sein könnten in Zukunft. Die Wechselrichter selber, muss man sagen, die sind, ja, da muss man sehr darauf achten, dass man das wirklich sehr kostengünstig macht. Aber das sind alles Bauelemente, die man für diese zellintegrierten oder modulintegrierten Wechselrichter verwendet, die im Prinzip Standardgeschichten sind, Standardbauelemente, die man auf dem Markt sehr, sehr leicht findet. Also das ist nichts Spezielles, keine speziellen Technologien. Und durch eine ausgefuchste und intelligente Aufbau- und Verbindungstechnik, wie ich das alles arrangiere, kann man schon Kostenniveaus erreichen, denke ich, die mit diesen Standardlösungen, die ich heute habe, zumindest ja einigermaßen konkurrieren können. Wenngleich es, denke ich, schon immer so ein bisschen teurer bleiben wird.
Jetzt kommen wir zu einem echten Heimspiel, nämlich der Firma SaxPower. Die kommt hier ganz aus der Nähe von Ulm und die hat einen LFP-PV-Heimspeicher auf den Markt gebracht. Der ist tatsächlich schon auf dem Markt. Und ja, Herr Hiller, erklären Sie doch mal, gibt es da irgendeinen Unterschied zu den anderen beiden Firmen, zu der Technologie, zu dem Konzept, was die haben?
Das Grundprinzip ist das gleiche. Die Ausführung ist insofern ein bisschen anders als hier diese einzelnen kleinen Wechselrichter, also dieses Multilevel. Diese Multilevel-Topologie nicht ganz so weit ausgeprägt ist im Sinne, dass jede Zelle einen kleinen Wechselrichter bekommt, sondern hier sind es immer Zellpacks, also kleine Module, bestehen aus mehreren Zellen, die einen einzelnen Wechselrichter bekommen. Aber das Grundprinzip dahinter ist eigentlich dasselbe wie bei P und E zum Beispiel. Meines Wissens ist es auch die gleiche Schaltung, die da dahinter steckt. Es ist nur ein bisschen in der Ausführung ein bisschen anders. Das heißt, man hat das nicht in Dutzende Stufen eingeteilt, sondern man hat es in zum Beispiel 12 Stufen eingeteilt. Und dadurch fasst man sozusagen mehrere Zellen zusammen. Die haben dann auch wieder ein Batteriemanagementsystem, diese direkt in Reihe geschalteten Zellen. Und der Wechselrichter ist ein bisschen gröber ausgeführt. Wobei grob klingt jetzt erstmal schlecht. Ich würde sagen, es ist immer noch ausreichend gut, dass man eine sehr schöne Performance auch auf der Wechselspannungsseite damit erzielen kann. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche, das da dahinter steckt.
Herr Professor Hiller, wir sprechen ja auch heute miteinander über dieses Thema SaxPower, über diesen Hersteller SaxPower, weil wir angenommen haben, dass er eben auf diesen Wechselrichter komplett verzichten kann. Und das haben auch unsere Hörer uns zurückgemeldet. Mensch, sprecht doch mal im Podcast über dieses Unternehmen, was keine Wechselrichter mehr in den Heimspeichern benötigt. Ist das wahr?
Nee, das ist nicht wirklich wahr. Das ist eher so eine Werbeaussage, würde ich sagen. Natürlich hat dieser Batteriespeicher von SaxPower auch noch einen Wechselrichter. Er ist nur nicht zentral an einer zentralen Stelle zum Netz hin, sondern er ist eben in kleinere Wechselrichter aufgeteilt und den Zellen zugeordnet. Insofern gibt es viele kleine Wechselrichter, aber sie sind eben immer noch da.
Jetzt mal ganz grundsätzlich, ich glaube, wir haben das Prinzip jetzt verstanden von diesen Multilevel-Umrichtern. Sie haben aber auch gesagt, dass das schon relativ lange so in der Forschung oder ich sag mal in der Entwicklung diskutiert wird. Warum hat es sich denn bisher aus Ihrer Sicht nicht durchgesetzt? Warum haben Elektroautos und Heimspeicher dann eben noch nicht diese neuen Systeme verbaut?
Das ist was man von Grund auf neu entwickeln muss. Es ist ein sehr hoher Softwareaufwand auch dahinter und man kann nicht auf Standardlösungen, auf Standardkomponenten, wie zum Beispiel diesen Halbleiter, die ich hier gerade gezeigt habe. Das ist eine Standardkomponente, die kann man einfach kaufen. Man kann nicht auf solche Komponenten zurückgreifen. Das heißt, der Aufwand ist erstmal wesentlich höher. Dann hat man natürlich, wie ich schon sagte, einen höheren Elektronikaufwand. Da muss man schauen, dass man das kostenmäßig einigermaßen hinkriegt. Ich vermute, bei der Anwendung als Batteriespeicher spielt der Wechselrichter gar nicht so eine große dramatische Rolle in den Gesamtkosten. Da sind es eher die Zellen. zumindest gewesen. Die Zellen werden auch immer günstiger. Wobei die Leistungselektronik wird auch tendenziell immer günstiger. Aber da kann man vielleicht mehr an Mehrkosten sozusagen drin verstecken. Da ist das nicht so ausschlaggebend, wenn man eben auf der Batterieseite dadurch Vorteile erzielt. Insofern ist es aber eine Systemlösung, die aber einen sehr, sehr großen Aufwand erstmal in der Entwicklung erfordert. Und ob am Ende die immer noch wahrscheinlich vorhandenen Mehrkosten die Vorteile aufwiegen, das ist immer eine ganz schwierige Frage, ob sich das am Markt dann auch eben durchsetzt an der Stelle. Aber ich halte es auf jeden Fall für möglich. Und es wird aber so sein, dass es beide Lösungen parallel an der Stelle gibt. Was einem hilft, wenn Sie fragen, warum hat das so lange gedauert? Weil man so viele Wechselrichter hat, braucht man eine sehr kostengünstige Kommunikations- und Signalverarbeitung. Insofern helfen natürlich auch die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte dabei, solche Systeme tatsächlich erst kostenmäßig in einem vernünftigen Rahmen aufbauen zu können, weil eben so viel Kommunikation, Regelung und so weiter damit einhergeht. Das hat sicherlich geholfen, auch solche Systeme in einem kommerziell vernünftigen Rahmen umsetzen zu können.
Herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung, Herr Professor Hiller. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was denken Sie über Multilevel-Umrichter? Und ansonsten empfehlen Sie uns gerne weiter. Abonnieren Sie uns, falls Sie das noch nicht getan haben. Ansonsten hören oder sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.